ich würde sagen, wir können loslegen, aber wie willst du reinstarten, Volki?
Weiß ich nicht, wir starten, wir sind doch schon mittendrin, oder?
Findest du?
Ja.
Nee, würde ich nicht sagen. Ich
hab jetzt, doch, nein, wunderbarer nein, Start.
Nein,
dann stolpern wir wieder, wenn wir wieder was ausprobieren, dann stolpern wir wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, Moritz.
Einen wunderschönen guten Morgen, Volkmar. Wie geht es dir?
Ja, sehr gut. Es ist Mittwochmorgen und damit haben wir wieder die drei M's. Mittwoch, Morgen mit Moritz, das sind vier.
Ja,
ich lerne es noch. Und wenn ich meinen noch davor mache, sind es sogar fünf wieder.
Diesmal sind wir sogar wirklich richtig aktuell unterwegs, weil tatsächlich ist es der Mittwoch direkt vor der Veröffentlichung, also morgen wird.
Also fühlt euch ganz nah.
Ja.
Fühlt euch ganz nah tatsächlich. Also das ist, ja, unser Cutter, der freut sich natürlich, dass er dann halt hier nochmal auf die Schnelle noch was recht schnibbeln darf, aber wir sind sehr nah. Wir sind euch sehr nah.
Ja, ich glaube, Stefan freut sich, dass er uns heute hören kann, dementsprechend.
Ja.
Das ist bestimmt eine gute Sache. Warte, ich habe hier gerade im Hintergrund so
Tatütata.
Hat man gehört, ne?
Hat man gehört, ja. So, aber das passt ja auch ganz gut, ne? Sicherheit und keine Ahnung. Ist ja eine wunderbare Überleitung.
Eigentlich schon,
ja. Wenn es unsicher ist, dann macht es genau diese Geräusche. Genau, was machen wir heute? Also ich glaube, wir haben erstmal ein bisschen was voranzukündigen, ein bisschen was Organisatorisches wieder. Wie sieht's aus? Was machen wir heute? Und so weiter und so fort. Als erstes würde ich gerade mal sagen, dass wir kurz unsere News-Folge, die übernächst.
Aber bevor du das machst, Volki, würde ich erstmal sagen, lass uns doch erstmal das Intro abspielen, damit wir auch so ein bisschen die Folge beginnen können nach dem Vorgespräch.
Okay.
Ja, alles klar. Okay, dann bis gleich.
Ich freue mich.
So, das sind wir wieder.
So, das war wichtig jetzt. Genau.
Ja, auf jeden Fall. So, innere Monk muss befriedigt werden. Genau.
Aber genau, erstmal zur Orientierung unserer Hörerschaft. Das wären wir, glaube ich, erstmal am liebsten, weil es gibt so ein paar Änderungen wieder. Wir sind dynamisch und total agil auf dem Weg, was unsere Podcast-Aufnahme angeht. Was machen wir anders? Und warum, Moritz? Warum machen wir das anders? Ich habe gehört, du hast in den nächsten Wochen ein Vorhaben.
Genau, also da ich tatsächlich nächste Woche Mittwoch dann doch irgendwie mal in den Urlaub fahre und dann erstmal vier Wochen nicht da bin, haben sich einige Verschiebungen, sag ich mal, angekündigt, die wir dann vornehmen müssen. Das heißt also, die nächste geplante Folge sollte eigentlich eine News-Folge sein. Da Volkmar und ich die allerdings zusammen aufnehmen wollen, werden wir die News-Folge dann entsprechend um einen Slot nach hinten verschieben. Die kommt auf jeden Fall, aber deswegen kommt in der nächsten Folge dann nochmal eine Feature-Folge.
Ich glaube, das ist auch besser zum Glätten, weil die letzte News-Folge hatten wir letzte Woche, oder? Also das ist halt doch recht, also so es passiert viel, aber genau. dann können wir da mit frischer Kraft an viele, viele neue News gehen und das Thema hoffentlich wieder glätten. Genau.
Genau, und dann praktisch kann ich direkt von der KubeCon aus Tokio berichten, was es denn so Neues gibt. Also ich glaube, dann bis zur nächsten Folge, wenn wir die aufnehmen, ist die KubeCon in Tokio gelaufen.
Ja.
Und
gehst du hin?
Nein, also ich bin zu der Zeit in Tokio, aber ich glaube nicht, dass ich zu KubeCon gehe.
Das glaub, ist ja verrückt. Du könntest tatsächlich die Community Days in Südkorea und in Tokio die KubeCon mitnehmen, wenn du Bock hättest.
Stimmt, aber ich glaube, meine Partnerin ist davon schwer zu überzeugen. Also ich könnte es mal versuchen, ehrlich gesagt, weil sie hat ja auch im weitesten Sinne damit ein bisschen was zu tun, zumindest mit dem Thema Security. Aber ja, warum nicht? Könnte ich versuchen.
Umsonst essen hätte ich beinahe gesagt, ein bisschen was kostet es, aber ich glaube, als Privatperson bist du da gar nicht so kostenintensiv.
Nee, das nicht. Und ich sehe vor allem, hier ist auch ein Solinger Unternehmen als Silver-Sponsor für die KubeCon in Tokio gelistet, nämlich Dash-O. Das ist ganz interessant eigentlich. Ich wohne ja gebürtig in Solingen und wir benutzen manchmal so diese App, womit man Essen retten kann, sage ich mal so. Wenn irgendwelche Restaurants zumachen und die haben irgendwie noch Essen vorbereitet, oder, kennst du das schon mal? Hast du das schon mal benutzt? Too Good To Go heißt das?
Too Good To Go,
Ja. Und da bin ich einmal mit meiner Freundin dann zu einem Restaurant gefahren und das ist in so einem Coworking Space, würde ich sagen, oder in so einem etwas größeren Gebäude. Und da stehe ich auf einmal unten und denke mir so, Dash-O, die habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Das war doch auf einer KubeCon oder so. Woher kenne ich das Logo denn? Ja, Turns out, der Hauptsitz von Dasho ist direkt wirklich Luftlinie 200 Meter von wo ich wohne. Und ja, die haben hier auch relativ, also der Gründer hat wohl auch relativ viel Gastronomie hier in Ohligs. Ja, wusste ich gar nicht, aber so klein ist die Welt manchmal. Also ich würde sagen, ja, Instana kommt schön. Ja auch hier aus der Ecke eigentlich, ne? Oder?
Das ist Solingen, die Großen kommen alle aus Solingen.
Genau, es ist ja Silicon Valley eigentlich, kann man direkt
das
sagen.
Ist, ja. Ja. Das ist, ja. Neben Messern gibt es da noch ganz viele andere Sachen.
Genau, ja. Aber genug von dem
Intro. Ja, ja, spannend, ja. Genau, so sieht's aus, ja. Dann, ich denke, dass wir dann in 6 Wochen wäre das dann, glaube ich. Genau. Ne? In 6 ja. Wochen dann halt mit neuen News um die Ecke kommen. Oder in 8.
Dann
ich habe keine Ahnung, das zählt sich, glaube ich, gut durch. Ja, so sieht das aus. Dann hat sich auch genug an. Da hast du vollkommen recht. Genau. Was wir heute machen, ist ich glaube, eine Auftaktfolge. Ich weiß gar nicht, wie wir sie nennen. Ich glaube, das Thema Cloud Native Security. Glauben heißt nicht wissen. Also ich weiß es tatsächlich.
Genau, also unser Thema für die nächsten, also wir haben uns gedacht, es wäre schön, so einen Themenschwerpunkt zu setzen und vielleicht einen Themenschwerpunkt zu setzen, der gerade auch aus unserer Erfahrung bei vielen unserer Kunden, das ist jetzt vielleicht ein bisschen negativ konnotiert, aber unterrepräsentiert. Ja, das wird immer so ein bisschen zum Schluss gedacht und genau das soll es eben nicht. Und wir haben uns so ein bisschen zum Vorbehalt genommen, da jetzt mal ein bisschen mehr in das Thema Security einzusteigen, wie man das eben schon in der Überleitung gehört hat. Und zu besprechen, was bedeutet überhaupt Cloud Native Security? Was für Themen kann ich da beachten? Ist das überhaupt nur eine Technologiesache? Welchen Stack kann ich da benutzen oder muss ich da auch etwas Prozessuales ändern? Und da haben wir uns überlegt, heute eine kleine Auftaktfolge zu machen mit ein bisschen
Historie,
Hintergrundwissen,
Gegenwart und Ausblick. Genau. Und, aber das ganze Thema dann halt weiterdenkend.
Genau. Und das Spannende dazu, die nächste Folge wird dann direkt noch an dieses Thema anschließen, weil da haben wir uns dann einen Gast eingeladen oder einen guten Kollegen eingeladen, der sich eben mit dem Thema DevSec mehr befasst und uns darüber dann auch nochmal ein bisschen aufklären wird und mit dem wir dann darüber diskutieren werden. Das heißt also, das Thema wird in dieser Folge nicht abgeschlossen werden, sondern wird dann entsprechend über mehrere Folgen ausgeweitet.
Genau, also aktuell ist der Plan 2. Vielleicht werden es aber noch mehr. Security ist ein Moloch.
Genau.
Das kann schnell zum Rabbit Hole werden, in dem wir uns dann verlaufen. Oder auch nicht, durch unsere Experten, die wir dann einladen.
Und wo wir auch gerade von Rabbit Hole sprechen, Volkmar, du machst das Ganze ja eigentlich schon ein bisschen länger, oder? Da kannst du ja eigentlich direkt mal starten mit der, wie war das denn früher, als du angefangen hast? Wie hat denn da die...
Also die Lochkarten, die wurden alle weggeschlossen. Das war halt damals nein. Ja, ich glaub so ein interessanter, also ich finde, ich gucke ja immer gerne zurück, das machen wir, glaube ich, also wenn man reflektiert, also ist, tut man das immer mal so ein bisschen ab und zu mal früher mit heute vergleichen und geht das noch so? Würde ich mir wünschen, dass das mehr Menschen in der Welt tun, aber gut, da gehen wir nicht tiefer drauf ein. In der IT ist es tatsächlich sehr interessant, da hat sich halt natürlich einiges getan, weil halt viele, viele Paradigmenwechsel dazwischen lagen, ne? Und klassische IT früher, Security ist halt immer ein Thema, ne? Also wir sind im Security, also ist ein Begriff, der halt relativ viele, viele Facetten überumfasst. Also im Grunde halt Gebäude-Security ist ja schon, also überhaupt Zugangs-Security, solche Sachen, ne? Man hat solche Sachen, wird da wie Social Engineering oder dann noch rumfliegen. Also alles, was so ein bisschen mehr im nicht technischen Kontext halt benutzt wird, ne? Und dann hat man natürlich den technischen Teil. So, und das war früher, ist es eigentlich nicht anders gewesen als heute. Man hat sich seinen Virenscanner installiert und man hat halt darauf geachtet, Security Patches zu machen. Ja, das, ja, ich kenne es halt noch, unser Vesus, ich war damals dann halt in meiner damaligen Firma, wo ich dann halt in die IT gekommen bin, eine klassische Windows-Firma, sage ich mal so, also klassisch Windows-Umgebung. Noch keine Virtualisierung, das muss man so sagen, wir reden über 2005, ja, da ging das schon, ja, VMware gibt es seit 1999, aber das... wir hier nicht die Speerspitze der Innovation sind, das muss man halt immer wieder sagen. Da ging das vermutlich dann auch langsam los und das war halt viel manuell und ich glaube, das trifft die ganze Sache so ein bisschen auf den Punkt, ne? Also man hat halt Updates, klar, man hatte seinen Vesus, den gab es damals schon, den hat man gepflegt. Die Updates wurden auch relativ automatisch schon verteilt und installiert. Das gab es halt auch schon. Die Anwendung oder die Vielfalt der Server war natürlich deutlich geringer, was das Thema dann natürlich auch handhabbar gemacht hat. Also man hatte halt Server, du wolltest was sagen.
Genau.
Ist tief eingeatmet.
Genau, gerade wenn man monolithische Anwendungen hat, das ist ja so ein bisschen das Paradigma, gegen das Cloud Native ja so ein bisschen das versucht aufzubrechen, dann hat man natürlich eine etwas geringere Angriffsfläche, weil es eben auf wesentlich weniger Systemen verteilt ist letztlich. Ne? Aber das ist schon spannend. Du hast direkt gerade so eine Frage oder am Anfang hast du eine Einleitung gemacht, die mit einer Frage, mit der ich mich immer wieder konfrontiert sehe. Ja, also als ich angefangen habe, so ein bisschen das Thema Cloud Native Security auf die Fahne zu schreiben, haben mich meine Vorgesetzten immer gefragt, wo fängt denn für dich das Thema Security an? Ja, und natürlich fängt das Thema Security nicht erst bei der Applikation oder in der Infrastruktur an, sondern tatsächlich, wie du schon gesagt hast, wer hat überhaupt Zugriff auf mein Rechenzentrum? Wer kommt da überhaupt rein? Das ist auch ein Thema, das muss man bedenken, ist wahrscheinlich out of scope für die meisten unserer Kunden oder die entsprechend vielleicht schon in der Cloud sind oder sowas. Aber letztlich ist das ein Thema, das man entsprechend auch mitbedenken muss, ja. Und ich glaube, unterbrich mich gerne, wenn du das anders siehst, aber 2005 war ich, glaube ich, 9 Jahre alt. Das heißt also, da habe ich jetzt noch nicht so viel Produktiverfahrung gesammelt. Ich hatte einen eigenen PC gehabt und der war so weit abgesichert, dass nur meine Familie Zugang hatte zum Rechenzentrum, also in mein Zimmer, aber das war's dann auch. Aber es war ja dann doch wirklich so, dass Security immer eher reaktiv gedacht wurde, oder? Ja. Also auch Patch-Management und so weiter, glaube ich, immer erst, wenn CVEs aufgetaucht sind und so. Und dass sich das so ein bisschen geschiftet hat im Laufe der Geschichte, ja?
Genau. Also ich sag mal, dass die Proaktivität war da nicht gegeben. Ne? Also das bedeutet, natürlich hast du Patches, man hattest schon das Bewusstsein, dass du Patches installieren musst. Und selbst wenn wir halt eine Linux-Umgebung gewesen wären, dann hätten wir halt auch unseren Satellite oder irgendwas da stehen gehabt, der dann halt Dinge, weiß gar nicht, wie alt Formen ist, aber irgendwas hätte es da gegeben. Aber das letzten Endes, die wirkliche Reaktion kam immer erst, wenn dann halt so wirklich kritische Dinger reinkamen. Ne? Also man hat dann halt so sein Cert-Department gehabt, was dann halt letzten Endes Bewertungen getroffen hat und das ging dann raus und da wurde dann halt auch reaktiv natürlich dann meine Nachtschicht eingelegt und die Server gepatcht, weil dem so das so ist. Ich glaube, das ist heutzutage ja auch nicht anders. Ne? Also in vielen Teilen der IT ist es immer noch so. Natürlich kriegst du die Meldung, ich glaube Ingress ist ein gutes Beispiel, ne? Der Nginx Ingress, die Meldung, die jetzt rausging, ist im Grunde ja ähnlich. Ne? Also hier haben wir halt das gleiche Thema, nur dass wir hier heutzutage natürlich andere Technologien haben, die das dann noch schneller auffangen können oder müssen. Ja. Ja? Also weil wir hier im Scale sind. Wir haben nicht unsere großen Server, die dann halt irgendwie ihren LAMP-Stack da mit irgendwie Krams oder IIS oder was weiß ich und dazu noch 30, 50 Anwendungen, die dann halt hinten rausstehen, sondern wir haben halt verteilte Anwendungen auf vielen verteilten infrastrukturellen Gegebenheiten, also auf vielen verteilten Servern.
Hinzu kommt ja auch, dass inzwischen im Vergleich auch gerade zu der Zeit, wo du angefangen hast, die Entwicklungszyklen einfach wesentlich kleiner geworden sind.
Ja.
Das heißt also, wir müssen schneller reagieren und wir können es auch, weil die Strukturen sich verändert haben.
Ja, also das ist so ein Für und Wider, ne? Also das ist genau. Also einerseits kann man relativ schnell dann halt wieder Lücken irgendwo einbauen. Andererseits hat man die Lücken natürlich auch deutlich schneller gelöst. Ja. Genau. Ja, was fällt mir dazu noch ein? Was ich früher halt auch immer wieder festgestellt habe, das kann jetzt natürlich im Grunde in meiner Bubble wiederum sein, ne? Wir hatten dann so die ersten Linux-Systeme, Monitoring-Systeme auf Basis von Nagios und so. Das ist dann halt, dann hat man da halt unsere Fedora-Maschine, mit der musste man nicht viel machen, man musste halt Updates einspielen. Das hat man getan. Dadurch, dass es jetzt 2 Maschinen oder sowas waren, war das jetzt nicht unbedingt so, dass man sich daran tot gemacht hat. Das Thema Virenscanner, das fand ich halt früher immer noch mal ganz, ist nach wie vor heutzutage auch sehr interessant. Ne? Hier Klemmer V oder sowas gibt's ja. Also es gibt ja Virenscanner für Linux. Man sagt halt immer ganz salopp, braucht man nicht. Das Schöne ist, früher war das so ein bisschen der Trugschuss, Linux kommst du eh nicht ran, brauchst eh nichts machen. Ja? Also das bedeutet, das ist ziemlich verrückt gewesen. Man hat die Maschine dahingestellt, ja, gehärtet, weiß ich nicht. Man hat sie aufgesetzt und hatte schlicht und ergreifend dann halt natürlich einen User mit, war noch nicht mal LDAP angebunden. Das bedeutet, man hatte einen User da drauf, mit dem man dann halt draufgekommen ist, was schon irgendwo ein Sicherheitsmanko ist. Und hat sich gedacht, ja, das funktioniert schon so. Notfalls können wir den noch ein paar Shares dann halt noch anbinden, damit er halt vielleicht noch ein paar Logs ausblasen kann.
Ja, ja, also da hat man dann eher so das Gegenbeispiel auch so ein bisschen. Denn das Vertrauen in die Infrastruktur, na, das passt schon. Ja. So nach, das habe ich gerade so ein bisschen rausgehört. So, ja, ich beschäftige mich damit nicht. Ich habe da auch das Vertrauen drin, dass da sowieso nichts passiert. Ja.
Das ist heutzutage auch noch so. Ich habe einen Mac, brauche ich nicht.
Das ist aber diese Urban Myth, sag ich mal so, dass da nichts passieren kann. Ja, dieses blinde Vertrauen hält sich auch immer noch. Und das nicht nur gerade beim macOS-Kontext, sondern auch, ich habe auch schon Kunden erlebt, die das genau noch heute so machen, wie du das gerade gesagt hast. Ja, die das genau noch so aufsetzen, wo sich eben dieses blinde Vertrauen einfach gehalten hat. Muss man sagen, ist leider nicht mehr so ganz zeitgemäß.
Ja. Also ich glaube, das war es auch nie, ne? Aber ja, man muss halt mehr denn je natürlich schauen, was man tut, jeder. Ja. Also ich finde, Sicherheit ist halt ein Thema, das betrifft halt nicht nur ITler, das betrifft jeden, weil es ist, also ich muss natürlich auch schon aufpassen, auf welche Mails ich klicke, welche Links ich öffne und was weiß ich. Und ich kann halt nicht denken, ja, weil ich Mac habe oder weil ich Linux benutze, kann ich tun, was ich möchte. Ne? Also das ist halt so, klar, bewusstes Nutzen. Also wenn ich mache, gut, man hat jetzt keinen IT-Führerschein, Computerführerschein oder sowas, gibt's. Manchmal finde ich die Idee gar nicht so schlecht, dass man den macht. Weil es ist ein bisschen wie im Straßenverkehr, ne? Also wenn ich das Auto in Sand setze, dann setze ich es in Sand. Also wenn ich wenn ich halt auf jemanden draufhalte, dann ist das halt nicht gut. Und das gleiche Bewusstsein braucht man, glaube ich, auch beim Computer.
Ja.
Und mehr denn je, seit wir vernetzt sind. Also das ist ja nun 2005, reden wir darüber, dass das Internet zwar schon älter war, aber ich sag mal so 10 Jahre abgehangen. Ne? Also das ist so, das würde ich so sagen. Ne? 95, weiß ich gar nicht. Ich bin Kind aus dem Osten. Ich habe relativ spät Internet bekommen. aber so 95 ist es so gesellschaftsfähig geworden, glaube ich, und dann so 10 Jahre abgehangen, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Mhm. Könnte man meinen. Ja.
Wie hast du denn dann die Entwicklung miterlebt? Also du wirst ja dann ab 2005, sage ich mal, auch, wie gesagt, so ein bisschen die Wandlung oder beziehungsweise die Digitalisierung bis hin zu den ersten Schritten in der Cloud erlebt haben. Wie hast du das Thema da betrachtet? Wie haben sich da so die Paradigmen verändert?
Das Thema, genau, also da müssen wir vielleicht sogar einen Sprung machen, weil so viel Veränderung habe ich da gar nicht gesehen, weil wir hatten letzten Endes natürlich unser halbstatiges Konglomerat an Security-Tools, die dann Dinge getan haben. Ich war halt mit Fokus Netzwerk, das bedeutet sowas wie IDS- oder IPS-Systeme auf Firewalls, dann solche Sachen sind VPN, ja, auch ein ganz großes Thema natürlich, Security. Also es wurde mehr, ne? Das ist so ein bisschen die Entwicklung, man hatte halt mehr was dahin und mehr im Rahmen, ich bin halt im Infrastruktur-Kontext halt immer unterwegs gewesen, auch mehr im Rahmen dessen, ne? Weil man hat dann halt seine Audits gehabt, in dem wurden immer schwierige Fragen gestellt, auf die es dann teilweise gar keine richtigen Lösungen geht, ne? Wenn es dann halt um Hausverkabelung und da hängt sich irgendwer rein, ist denn der Verkehr verschlüsselt, ist der Verkehr über MPLS verschlüsselt, das sind halt alles Fragen, die halt irgendwo dann da liegen. Und für die es dann halt keine praktikable Lösung gibt. Ne? Also MPLS zu verschlüsseln ist halt ein Ding. Also wenn du es End-to-End machst, dann musst du dir halt schon über Mesh Gedanken machen. Aber Mesh war halt damals mehr oder minder schon irgendwo da. Ne? Aber dann gab es dann natürlich auch Technologien, die es dann halt irgendwann mal nach den 10ern dann halt angegangen sind. Mhm. Weil es ein komplexes Thema ist. Ne? Aber man hat halt, es ist mehr und mehr geworden. Die Fragen waren aber immer da. Das ist halt das, wie ich es immer festgestellt habe. Also jedes Audit lief irgendwie gleich und bei jedem Audit konnten wir halt bei mehr Fragen die besseren Antworten geben. Ne? Das ist also, ja.
Also man ist auf jeden Fall so ein bisschen in dieses Thema reingewachsen und hat das so ein bisschen mit begleitet, sag ich mal so. Aber es kommt ja auch so ein bisschen dazu, dass man so ein bisschen mehr Verantwortung auch übernommen hat, weil zum Beispiel irgendwann wurde ja auch Infrastructure as Code so ein bisschen auch ein Thema und wurde auch immer mehr verwendet und auch da Entwickler oder Entwicklerinnen übernehmen eben mehr Verantwortung für die Infrastruktur, gießen das direkt in Code mit rein und damit auch natürlich für die Ausgestaltung der Infrastruktur, wenn wir jetzt über Infrastruktur-Security reden.
Absolut. Da ist es dann halt auch einfacher geworden, weil du nicht mehr diesen reaktiven Teil hast, ne? Also, genau. Dass du in einem Audit sitzt zum Beispiel und sagst, ja, dann muss ich gucken. Und dann hast du dann halt irgendwann mal am Ende einen Maßnahmenkatalog von 3000 Maßnahmen, die du dann irgendwie erfüllen musst. Sondern hier kannst du dann halt wirklich schon aktiv Dinge machen. Also das wird jetzt nicht als proaktiv, sondern es ist halt ein reines aktives Handeln im Security-Kontext. Das bedeutet, wenn ich Infrastructure as Code etabliere, dann wird halt irgendwo in diesen Codezeilen halt auch werden halt Dinge, Maßnahmen halt irgendwo reingebracht, die Security betreffen. Ne? Mhm. Das bedeutet Systemhärtung. Ist ja dann viel einfacher. Ich muss jetzt nicht mehr nach einer Checkliste ein System härten. Das war früher so. Ich habe angefangen 2005, da habe ich nach einer Checkliste einen Computer aufgesetzt. Ne? Also das ist halt, und so war das halt auch mit der Systemhärtung. Man hatte dann halt von Microsoft war es ja dann so diese Härtungsdinger, die du dir dann halt runterladen konntest und dann bist du das durchgegangen.
Ja.
Ja. Sicherlich dann halt schon mit virtuellen Maschinen und da gab es natürlich schon einiges und so hat sich das natürlich dann auch weiterentwickelt. Und mit der Automatisierung und Infrastructure as Code oder Automatisierungstools wie im Virtualisierungskontext würde mir jetzt so der vRealize Orchestrator oder die Automation Suite einfallen, da hast du dann schon Möglichkeiten da halt anzusetzen und das aktiv zu tun. Also das bedeutet, du baust halt deine Systemhärtung damit rein, du baust dann halt deinen Virenscanner damit rein, du baust dann halt vielleicht noch andere Sachen damit rein, die dann eine große Rolle spielen, Proxy-Konfigurationen, alles, was in irgendeiner Weise mit Security dann zu tun hat. Damit du weißt, das ist der Stand des Systems und das ist gehärtet. Und dementsprechend bist du halt auch aussagekräftiger dann später in Audits. Und kannst sagen, yo, guck hier.
Aber wie sah das denn dann trotzdem da mit der letztendlichen Verantwortung aus? Ne? Also wenn wir jetzt gerade von heutigen Zeiten sprechen, wo wir eben DevOps bzw. DevSecOps haben, wo es eben dann geteilte Verantwortung ist und beziehungsweise man da auch vielleicht die Verantwortung für den gesamten Lifecycle bewahrt, wie war das denn damals? Also wer hat da denn dann den entsprechenden Schuh oder den Hut aufgehabt, sag ich mal so?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, auch das hat sich nicht geändert. Das ist furchtbar. Weil du hast natürlich irgendwie dein CISO oder Data Security Officer, so ein bisschen das Oberhaupt der Security, der im Grunde der maßgebende Teil ist. Das ist ja, man wird es jetzt als Stabsstelle sehen, selten halt in der IT direkt angesiedelt, was auch gut ist, finde ich halt. Also es ist natürlich, braucht eher eine gewisse Governance auch, also dementsprechend auch häufig nah an der Geschäftsführung angesiedelt, der da die Verantwortung trägt. Und das war halt damals auch schon so, bei meinem ersten Arbeitgeber, dass es dann halt Abgesandte gab. Also so, ich weiß gar nicht, also Data Security Responsibles oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie der Begriff war, die dann halt abteilungsbedingt dann Sicherheit einhalten mussten. Das war natürlich sehr blurry, weil du halt natürlich auch wieder Gebäude-Security und diese ganzen Sachen dann halt irgendwie mit drin hattest und diese eine Person musste das dann irgendwie handeln. Ne? Das eigentliche Ausführen von Sicherheit lag immer beim Team. Mhm. Also das war nie laut ausgesprochen, weil das Team natürlich immer gesagt hat, was muss ich tun?
Mhm.
Ja, und der Data Security Officer oder halt der Datenschutzbeauftragte war es damals, genau, der hat auch nur gesagt, ja, du musst das tun. Also er hat nicht gesagt, wie, was ja auch logisch ist, weil ich kann ja nicht alles kennen. Ne? Also es geht ja halt darum, dass du Experten hast, also Experten für Gebäude-Security, du hast Experten für verschiedene Systeme und die müssen sich halt um Security kümmern. Und das ist ja, das ist eine Sache, die hat sich halt, und da gehen wir jetzt einen Schritt weiter, in die heutige Zeit, ne? Mhm. Das hat sich natürlich, das ist ein immer kritischeres Thema, aber sich das eigentlich nie, also es hat sich nie, also ich glaube, was Tooling und im Allgemeinen Prozesse angeht, Security-Prozesse, hat sich das schon gut entwickelt, weil wir hier über Shift-Left-Ansätze oder sowas dann halt sprechen. Man redet halt darum, dass die Security dann halt immer weiter, Shift-Left, Zero-Trust, so solche Sachen, und die betrifft halt immer mehr Leute. Na?
Genau, ich glaube gerade moderne Prozessstrukturen bieten da eben den Ansatz, dass man eben cross-funktionale Teams bildet und eben auch wirklich den Austausch zwischen den Teams fördert, das so früh wie möglich versucht mit einzudenken. Das ist ja eben dieser Shift-Left-Ansatz, die Verantwortung Security mitzudenken, möglichst früh in den Entwicklungsprozess einzubinden, was natürlich auch nach hinten raus Kosten spart und effizienteres Arbeiten ermöglicht, weil eben von Anfang an schon geplant wird. Ja, mein Beispiel, was ich immer auf Folien habe, um da das so ein bisschen zu veranschaulichen, ist eigentlich der BER. Ein anderes gutes Beispiel ist auch die Kölner Oper, wo dann erst kurz vor oder während der Bauabnahme dann letztlich festgestellt worden ist, dass zum Beispiel Brandschutzrichtlinien nicht eingehalten worden sind. Ja, wenn praktisch kurz bevor du eine Applikation in die Produktivumgebung mit übernehmen willst und du hast eigentlich keinen Spielraum mehr, du hast eine Frist, die ist gesetzt von den Stakeholdern, an die musst du dich halten und erst dann erfolgt die Security-Prüfung und du merkst, okay, eigentlich bin ich überhaupt nicht compliant. Da ist irgendwas schiefgelaufen, weil die Verantwortung wurde nicht gesehen, die Teams haben nicht miteinander gesprochen, es waren eben Silos, die da stattgefunden haben, Entwicklung, ob das jetzt eine Applikationsentwicklung war oder auch eben Infrastructure as Code, hat ihr Ding gemacht und überhaupt nicht an die anderen Implikationen gedacht, wurde auch nicht darauf angesprochen, dann ist es eben wesentlich zeitaufwendiger, das nachzuholen und wieder einfließen zu lassen, weil du größere Schleifen drehen musst. Und gerade in der aktuellen Welt ist es ja so, wir wollen keine großen Schleifen drehen. Wir wollen kurze Innovationszyklen haben und uns so stetig weiterentwickeln, die sollen kontrolliert ablaufen. Und da ist es eben so, lieber keinen Showstopper am Ende haben, der den ganzen Zyklus verlängert, sondern das möglichst früh mit einfließen zu lassen. Und so gesehen ist eigentlich Security letztlich, wir hatten es eben schon so ein bisschen wirklich zur geteilten Verantwortung geworden, wenn wir im modernen DevOps oder DevSecOps sprechen, ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt bei einem Kunden bin und ich installiere irgendwie in einer Pipeline oder sowas einen Scanner, der CVE scannt oder eben entsprechend einen Scanning durchführt auf den IAC-Code oder sowas, ja. Dann sind das, die Findings werden dann direkt von dem Entwicklungsteam interpretiert und entsprechend behoben, ja. Also, wie gesagt, da wesentlich früher angesetzt.
Das ist auf jeden Fall, was ich, wieder Sprung zurück, ne, das ist auch eine Entwicklung, die jetzt nicht nur im Security-Kontext stattgefunden hat. Also früher ein Server-Owner, da war der Owner über den Server und der Anwendung, die auf dem Server lief. Ne? Also das war dann so eins, ne? Und der musste sich halt drum kümmern. Das hat sich dann irgendwann mal im Zeitalter der Virtualisierung auseinandergezogen und es zieht sich halt, wie man spürt, halt natürlich immer weiter auseinander. Ne? Anwendungen werden halt zerstückelt und da gibt es halt auch einzelne Anwendungsteams, die dann halt dafür Sorge tragen müssen. Und ich glaube, das ist halt einfacher. Ne? Also hier ist es einerseits natürlich nicht nur so, dass man Security nicht am Ende erst reinbauen soll, sondern wenn jeder seinen Teil dort tut, ne? Also das bedeutet, ich baue auf sichere Base-Images, die mir natürlich dann halt irgendwo vom Operations-Team oder wem auch immer dann halt bereitgestellt werden. Ich baue dann halt auch sauberen Code drauf oder wenn ich dann halt Middleware nutze, die halt irgendwo Open Source benutze, dass ich dann halt drauf achte, dass mein Baustein halt sicher ist, dann ist das machbar. Ne? Also das ist halt kein großes Ding, als wenn ich dann halt so einen Monolithen habe und sage, jo, jetzt guck mal, dass es sicher ist. Ne? und das ist halt eine sehr spannende Entwicklung, die ja nicht nur auf Basis von Security, also das ist nicht rein die Security, die sich da entwickelt hat, sondern natürlich auch die IT, die halt, also man hat so das Gefühl, das geht in die richtige Richtung damit, ne? Weil wir halt hier die Möglichkeit haben, auch so portionsweise Security zu platzieren, müssen es dann aber auch tun. Weil letzten Endes ist dann halt auch die Kette nur so stark wie das schwächste Glied. Und das ist bei solchen Microservice-Applikationen ist das dann halt dann ein Ding.
Eben. Und wo du gerade auch sagst, Kette, das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, weil auch hier wird die Frage, wo fängt unsere Security an und wo hört sie auf? Ja? Wir lassen jetzt mal so ein bisschen die Infrastruktur-Security und damit meine ich jetzt wirklich die physische Infrastruktur so ein bisschen außer Acht, also wer hat Zugang auf unser Rechenzentrum, weil im Idealfall beschäftigen wir uns damit nicht wirklich, weil wir davon ausgehen, dass es halt abgesichert ist. Wenn wir in Projekte reingehen, dann sprechen wir darüber, wie können wir Teams enablen, eben entsprechend diese Verantwortung zu übernehmen und Security möglichst früh mitzudenken. Und dann ist natürlich die Frage, was sichere ich alles ab? Also von der Software-Supply-Chain bis hin zur Infrastruktur, bis hin zur Runtime und darüber hinaus. Und da ist es natürlich auch praktisch, wenn man mehrere Tools hat, sage ich mal, die aber alle ineinander greifen. Ja? Weil wenn man so eine etwas fragmentierte Infrastruktur oder Security-Infrastruktur hat, dann fällt es natürlich auch da schwer, einen Überblick über die ganzen Findings zu bewahren. Hast du schon da Erfahrungen mitgemacht?
Ja, du, pass auf, also einerseits das Thema, jetzt muss ich es nochmal einfließen lassen, das Thema mit Hardware und keine Ahnung, weil du es am Anfang eingehend gesagt hast, dass wir das halt so ein bisschen weglassen. Im Grunde jetzt bei dem Thema auf jeden Fall. Mhm. Ich finde es halt trotzdem wichtig, dass dieses Thema halt aufgegriffen wird, weil es da ja auch schon cloud-native Lösungen gibt. Ne? Also nennt es heutzutage Confidential Computing. Da gibt es halt Lösungen, die auch im Kubernetes oder im cloud-nativen Umgang dann mehr denn je wichtig sind, ne? Weil ich dann halt nicht mehr über Hardware spreche, sondern über Cloud. Wie kann ich einer Cloud vertrauen in einem Zero-Trust-Prinzip? Ne? Das ist dann halt so das Thema. Aber zurück zu deiner Frage. Also ich selbst habe natürlich damit Erfahrungen auch gemacht, ne? Weil als Netzwerker hast du ja dein Monitoring-System aufgebaut, hatte damals mit Splunk, das ist die frühen Schritte mit Splunk, damals konnte man das, glaube ich, auch sogar, ich weiß nicht, ob es Open Source, Freeware, keine Ahnung war, mit Splunk oder dann später halt einfach über Syslogs dann halt Dinge gebaut, ja, und schwuppdiwupp hast du dann ein Tooling, was dir aber nicht wirklich was sagt. Also das bedeutet halt, es ist halt nicht wirklich repräsentativ und heutzutage hast du halt nicht nur Log-Tools, du hast Monitoring-Daten, die eingesammelt werden müssen, ne? Also Metriken. Du hast dann natürlich so eine tollen Tools wie Falco oder Tracy, genau, Tracy als Threat Detection Analyse-Tools, die ja für sich halt ganz nett sind, aber da läuft halt wahnsinnig viel raus und du musst halt trotzdem halt darauf sensibilisiert werden, was wichtig ist. Das ist, glaube ich, so das Thema und dementsprechend, ich würde einfach mal behaupten, dass man das gar nicht selbst, also wenn, dann muss man halt viel Arbeit reinstecken, das Ganze so gut zu packen, dass es funktioniert. Tools gibt natürlich, Grafana würde dir alles darstellen, was du tust, aber du musst halt wissen, was du tust. Und was halt wichtig ist, Lernmechanismen auf Basis von meinetwegen auch KI, das ist heutzutage ein Thema, ja, die dann halt auch letzten Endes dann halt ihre Schlüsse zieht und dir dann vielleicht noch ein bisschen besser sagen kann, was da passiert und wie du das aufgreifen musst, weil jetzt ist hier nicht jeder tief im Linux-Kernel vergraben und baut hier die Systeme von Grund auf, sondern bestimmte Fehler birgen dann halt natürlich Unwissen, was es dann überhaupt bedeutet.
Genau.
Das muss aufgefangen werden.
Genau, das muss aufgefangen werden. Das ist ganz wichtig, weil ich weiß nicht, ob du das kennst von Kunden, die letztlich oder von Anwendungsbereichen, wo es so viele Logging-Nachrichten gibt, es gibt so viele Konfigurations-Issues oder sowas, wenn man sich erstmal so ein Security-Tool installiert und man kriegt nur rote Findings zurück. Ja, es ist eine ganze Liste aus Findings und man weiß gar nicht, wo soll ich überhaupt anfangen, wie priorisiere ich da überhaupt entsprechend und dann stellt sich relativ schnell so eine, ein Kollege hat das ja so schön gesagt gestern, Alert-Fatigue ein, sage ich mal so, dass man da so ein bisschen blind für wird und einfach sagt, okay, ich reagiere da nicht mehr so sehr drauf und es ist auch nicht mehr so wichtig, weil es halt einfach alles eigentlich eine hohe Priorität hat und man dann nicht mehr unterscheiden kann, was mache ich jetzt zuerst und dann gar nicht handelt.
Ja.
Und entsprechend auch da natürlich mit Falco oder auch eben mit Tracy ein ganz guter Einstieg, vielleicht auch in die Runtime Protection, aber man muss natürlich auch da selektiv vorgehen und auch genau wissen, wie habe ich entsprechend die Findings, die da rauspurzeln, zu interpretieren und wie kann ich das entsprechend handeln.
Das ist genau, also das muss halt irgendwo aufgegriffen werden und im besten Fall kümmert sich da jemand drum. Ne? Und ich finde halt Plattformen, also wie Aqua, Systic oder wie sie da halt Prisma.
Neuvektor.
Wie gibt's denn da noch? Neuvektor, genau. Die fangen das schon sehr gut auf. Ja. Fakt ist aber hier auch, ich schalte das Ding nicht an und es funktioniert.
Eben.
Ja, und das Thema mit dem Alert-Fatigue, das ist ein Thema, was du schon immer hattest, ne? Implementierung vom Monitoring-System zum Beispiel, dass genau so funktioniert das. Und das bekommt natürlich, das muss halt einerseits natürlich angepasst werden, ne, auf die eigenen Bedürfnisse. Es muss dann letzten Endes dann halt auch stetig nachkonfiguriert werden, sodass du dann halt wirklich einen Mehrwert dadurch hast und nicht irgendeine weitere Büchse, die dir halt rote Meldungen zeigt, die du dann irgendwann mal ausblendest.
Nicht nur das, ich glaube, man kann das runterbrechen oder auf Objektive betrachten und sagen, diese Tools wollen eingebunden werden in einen regelmäßigen Prozess. Man kann nicht nur eine einzige Person benennen, die, sag ich mal, den ganzen Tag das Tool anguckt und dann entsprechend die Teams anschreibt und sagt, du musst das machen und du musst das machen. Dann bringen solche Tools eigentlich nicht viel. Und wie gesagt, es verlängern sich auch wiederum die Prozesse, um irgendwas auszurollen. Ja, es ist wichtig, dass man sobald man sich sowas reinschmeißt, ob ich jetzt einfach einen neuen Vektor-Helmscher installiere oder sowas und das entsprechend konfiguriere, immer ein Auge darauf hat und das auch immer mit einbezieht und das nicht einfach nur laufen lässt und da dann kann man sich auch direkt sparen. Diese Tools wollen benutzt werden und sie müssen es auch. So.
Genau. Und Anbindung ist ein großes Thema, ne? Also wir sind hier halt tatsächlich im Scale unterwegs. Das bedeutet, es kann keiner mehr manuell überwachen und es kann keiner mehr manuell, also in der Regel sollte es nicht passieren, dass manuell nachgesteuert wird. Weil du, auch das ist dann halt irgendwann mal, kriegst du halt die Probleme, dass du dem gar nicht mehr hinterherkommst. Da muss halt immer irgendein Webhook oder irgendwas rauslaufen, der irgendwas tut, der dann halt dafür sorgt, dass wenn ein Image nicht gepatcht ist, dass das Image gepatcht wird, komm mal was wolle. Da kann natürlich dann halt irgendwie noch ein Tier, irgendein Quality-Tier dazwischen sein, wo dann einer klickt, beziehungsweise irgendwie dann halt feststellt, ja, das können wir jetzt machen. Aber wir haben ja diese ganzen Technologien genau dazu da, um eigentlich diese Dynamik zu haben. Wir haben Kubernetes für Hochverfügbarkeit. Das bedeutet, ein Patchen sollte heutzutage überhaupt gar keinen Schmerz mehr machen. Das macht man dann einfach und das funktioniert dann halt auch in der Regel. Ja, wir haben Kubernetes, um dann halt irgendwie eine API zu haben, die angesprochen wird, die das tut. Wir haben Gits, die halt irgendwie oder erweiterte, ne, Code-Repositories wie halt von Atlassian oder GitLab, die dann auch Möglichkeiten bieten, da halt Automatismen einzubauen und dann halt aus diesen Security-Issues, die da halt aus irgendwelchen Rohren pfeifen, dann halt auch gleich Maßnahmen folgen lassen. Ne?
Das ist die Wunschvorstellung, so wie es sein sollte.
Ja.
Jetzt ist die Frage an dich, wie oft hast du das schon gesehen?
Noch nie.
Ich auch nicht.
Es ist und ich giere danach seit 20 Jahren IT eigentlich. Das ist halt verrückt. Darum bin ich mir gar nicht sicher, ob das je erreicht wird. Es gibt das. Also ich glaube, das gibt's halt in größeren Unternehmen. Gerade ich kann mir gut vorstellen, dass die Unicorns so gut aufgebaut werden. Ja. Man würde sich wahrscheinlich wundern, wo das nicht alles überall der Fall ist. Aber ich bin noch nie drauf gestoßen, dass ich halt so ein gut verbundenes oder vernetztes oder vermaschtes Konglomerat habe, was dann einfach so funktioniert. Ja? Also natürlich nicht so, dass sich jemand zurücklehnt, aber so, dass man halt die meisten, die wichtigsten Dinge, wo man denkt, das kann auch ein Computer machen, dann halt auch automatisiert ablaufen lässt.
Genau, eben. Du sagst gerade auch so, ich glaube, da sprichst du gerade auch so eine Kernangst an, die da auch immer wieder mitschwingt. In dem Moment, wo ich was automatisiere und mein Tagwerk automatisiere, mache ich mich damit nicht so ein bisschen rationalisiere ich mich nicht selbst weg. Und das tut man niemals, weil man letztendlich mehr Zeit hat, andere Dinge zu tun, ja, und Plattformen weiterzuentwickeln. Und ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, weil was ich betrachte, gerade im deutschen Markt sind wir, glaube ich, da noch in der Adaptionsphase, ein bisschen zurück vor diesen Unicorns, würde ich betrachten, aus dem Kundenkreis, den ich gerade habe. Letztlich ist das eine Entwicklung, die nicht innerhalb von einem Jahr oder sowas abgehandelt werden kann. Das ist eine ganz, ganz tiefe strukturelle Veränderung. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, man entwickelt sich immer mehr dahin. Und sobald man den Ansatz gesetzt hat, folgt eigentlich der Rest danach. Man musste nur ein bisschen mehr Zeit einräumen. Aber du hast schon recht, dass das noch in der Entwicklung, in den Kinderschuhen steckt, sage ich mal so.
Ich glaube genau. Anekdoten sehe ich das gerade, Herausforderungen in Kundensituationen. Genau das ist halt bei uns auch ein Thema. Also wir haben natürlich jetzt diese skalierte Security, wir haben die Möglichkeiten der Automatisierung, aber häufig stehen wir bei Kunden, wo wir halt gerade mal dabei sind, halt, dass automatische Infrastruktur eine Rolle spielt. Ne? Mhm. Und da ist der Punkt, wo man ansetzen muss. Da muss man dann halt auch gleich automatische Infrastruktur, gleich automatische Security, weil die technologischen Grundlagen sind das Gleiche, die Basis ist genau das Gleiche.
Und hier kommen wir wieder zurück auf den Historienteil, wo du so ein bisschen am Anfang aus deiner Geschichte erzählt hast, ja, das sagen auch viele von unseren Consultants immer gern. Damals war Security immer nachgelagert und es war immer eine Art Hindernis, die man bedenken musste. Ja, Security wird zu einem Hindernis, wenn du, um nochmal in dem Realitätsbeispiel zu bleiben, an der Kölner Oper eine Brandschutzuntersuchung hast, kurz bevor du das Ding öffnen willst, dann ist Security ein Hindernis. Dann ist das eine Art Meilenstein, den du überschreiten musst. Ja, wenn du aber Security generell durchgehend immer wieder betrachtest und mit reinnimmst, dann wird das eigentlich zum Tagwerk. Dann ist es ein Tool, was du benutzt und es wird eigentlich zum Enabler, weil du damit schneller hochqualitativere Software liefern kannst oder entsprechend Artefakte, nicht nur Software, sondern wirklich Artefakte liefern kannst. Ja. Und letztlich muss man das, glaube ich, so wenn man das einmal verstanden hat, dann fällt es auch einfacher, das zu implementieren. Und
das ist, was natürlich da noch ein bisschen dagegen spricht, ist das Thema zwischen Daumen und Zeigefinger. Ne? Weil das kann auch ein Blocker sein. Ne? Also genau. Wenn ich eine Budgetfreigabe habe und ich muss im Grunde halt mit dem Doppelten plötzlich rechnen, für eine Implementierung von irgendeiner Technologie oder Anwendung oder so, dann ist das schon eine Sache. Aber ich glaube, also einerseits ist das immer dieses Rechnen, was passiert in einem Security, also wo liegen mein potenzieller Verlust, ne? Mhm. Also was kann der potenzielle Schaden sein? Wobei ich glaube, dass sich so ein Thema dann auch ausschleicht. Weil wenn ich jetzt eine größere Plattform habe, ich habe halt ein Kubernetes-Konglomerat zum Beispiel, was ich implementiere, und ich habe halt einen initialen Aufwand beziehungsweise einen initialen Invest an Security, ne, dann glättet sich das Thema ja auch wieder. Und das muss man halt so sagen. Darum ist es am Anfang, auch in jeder Hinsicht, auch das Thema Daumen und Zeigefinger ist am Anfang halt wichtig, dass man halt sagt, ja gut, jetzt will ich jetzt nicht meinem Manager irgendwie dazu bewegen, dass er es dann trotzdem dieses Jahr noch freigibt, sondern dann meinetwegen halt noch ein Jahr warten und dann halt sagen, okay, gut, und hier ist übrigens noch die Rechnung mit Security, so sieht das aus.
Ne? Genau. Und ich glaube, es ist nicht wichtig, wo man anfängt, sondern dass man damit letztlich anfängt. Ja, also wir können jetzt mal hier ein bisschen Buzzwords droppen und sagen, wir gucken, was ist SaaS, oder ein Kunde kommt zu uns und sagt, ich möchte erstmal meinen Dev-Teil absichert. Ich implementiere SAST oder DAST oder IAST, oder ich möchte gerne erstmal eine SCA, eine Software Composition Analysis machen. Das kann man machen, und dann später guckt man sich den restlichen Teil an. Dann guckt man sich den anderen Teil von der DevOps-Schleife, sag ich mal, an. Wie man anfängt, ist egal. Hauptsache, man fängt damit an. Gerade zu dem Thema DevOps, DevSec, die ganzen Elemente, die ich gerade aufgezählt habe, kommen wir dann nächste Woche darauf zu sprechen. Aber wie gesagt, da ist es wichtig, dass man erstmal einen Foothold bekommt. Und wenn man sich Kubernetes anguckt, auch da, es gibt richtig viele verschiedene Elemente, die man damit einbringen kann. Du hast es eben schon erwähnt, gab Zero Trust als Beispiel, ja, als Element, als Gestaltungselement, wie man seine Architektur aufbaut. Runtime Security, wir hatten es eben mit Falco und so weiter, richtig wichtige Elemente, aber auch Secrets Management. Wie gehe ich überhaupt in der Kubernetes-Plattform mit meinen Secrets um? Brauche ich ein Vault? Nehme ich ein Physical oder sowas? Das sind alles Elemente, die man berücksichtigen muss. Netzwerksegmentierung unter Umständen, ja, wie sichere ich den Traffic ab? All das muss man zumindest betrachten, und man kann dann immer noch für sich entscheiden, wir machen das oder wir machen das nicht, aber dann hat man es zumindest mal betrachtet und vielleicht auch irgendwo dokumentiert.
Ja. Absolut. Tatsächlich. Wo du gerade sogar sagst, DevSec ist wahrscheinlich sogar die niedrigere, schwelligere Einstiegshürde. Und das Schöne ist, es hat halt den größeren Impact, na, weil du halt wirklich schon am vorderen Ende anfängst, Security zu treiben. Und darum ist dieses Shift Left halt so eine tolle Sache, weil du halt im Grunde schon eine sehr gute Grundlage hast oder schaffst, um Security, also um sichere Anwendungen zu produzieren. Operation Security, also im Grunde halt der SecOps-Anteil, der ist halt immer ein bisschen das größere Thema, weil wir uns hier mit einer Standardisierung halt beschäftigen. Ne? Also das bedeutet, ich habe standardisierte Plattformen, die halt unstandardisierte Anwendungen beziehungsweise halt individuelle Anwendungen dann halt hosten und für deren Sicherheit sorgen müssen. Und das ist halt, glaube ich, immer das größere und wahrscheinlich auch das kostenintensivere Thema. Aber das weiß ich nicht. Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Podcasts erfahren.
Ja.
Genau. Auch das Tooling an sich, wenn du sagst, jetzt kleine Tools dann zu nutzen, ist, glaube ich, im DevSec-Ansatz halt doch einfacher, ne? Weil ich halt hier nicht irgendeine Datenerhebung habe, irgendein SIEM, was ich dann halt durchsuchen muss, lassen muss und irgendwelche Findings dort ausfindig mache, die dann halt wiederum zu irgendwelchen Triggern führen, sondern hier habe ich halt einfach proaktive Security. Und ich glaube, das ist immer das Beste, wenn ich halt versuche, von Anfang an alles richtig zu machen.
Ja.
Ne? Immer beim Treppengeländer, ne? Wenn man die Treppe runtergeht, immer das Geländer in die Hand.
Der niedrigschwellige Einstieg,
genau. Gibt's tatsächlich ja sogar Arbeitsschutzanweisungen, die genau das besagen. Vernünftig, vernünftig. Der kluge Mensch lebt sicher. Ja, so sieht's aus. Haben wir noch was?
Ich würde sagen, wir haben eigentlich so einen ganz, ganz guten Einstieg in das Thema geliefert. Ich würde sagen, gerade wenn wir da in die nächste Runde gehen, mit unserem Gast nächste Woche, werden wir gerade diese Segmente nochmal ein bisschen besser beleuchten und entsprechend wäre das ja eine runde Folge, oder? Volkmar, was meinst du?
Ich denke schon. Ich hoffe. Nein, auf jeden Fall. Das passt.
Okay.
Genau. Da gibt es auch nichts mehr hinzuzufügen, glaube ich, oder?
Genau, also wie gesagt, wir haben jetzt hier so einen ganz kleinen Themenaufriss gegeben. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt dieses Thema angestriffen und seid aber noch nicht in tief reingegangen, dann kommt gerne auf uns zurück und schreibt uns gerne eine Mail an podcast@sva.de. Gerne auch mit euren Fragen, die euch da zu dem Thema umtreiben. Wir versuchen, diese zu beantworten. Generell ist das ein Thema, was sehr komplex ist. Und wenn man eine Infrastruktur bekommt und man möchte gerne eine bestimmte Software oder eine Lösung anwenden, kommt immer die Frage, geht das überhaupt, wie implementiere ich das? Und das ist dann immer eine Frage, die man mit It Depends beantworten muss. Wie gehe ich genau vor? Was wäre jetzt da die beste Lösung? Und da gibt es nicht nur eine Antwort und man kann auch nicht sagen, DevSecOps ist jetzt genau das und das muss bis zu 100% erfüllt werden. Manchmal macht es eben keinen Sinn, das zu erfüllen zu 100%, sondern nur in Teilen, weil eben andere Strukturen da sind, die schon etwas abdecken und die auch gut funktionieren. Letztlich darf man das dann nicht zu streng sehen, sage ich mal so. Nichtsdestotrotz, immer noch ein wichtiges Thema, sich darüber Gedanken zu machen, gerade wenn man in die Softwareentwicklung oder aus der Softwareentwicklung kommt und Container baut, BSI 1.6 oder eben Kubernetes als Infrastruktur oder Plattform, auch die App 4.4 mit berücksichtigen. Das sind so regelmäßig so die Themen, über die man dann zuerst sprechen sollte. Was hat man bedacht? Hat man darüber vielleicht schon nachgedacht oder eben nicht? Und dann eben entsprechend davon ausgehend sich weiterhangeln sollte. Aber wie gesagt, das können wir auch in der nächsten Folge nochmal genauer beleuchten.
Genau. Meldet euch auch gern, wenn ihr es anders seht. Ne? Also ich habe jetzt hier so, oder wir haben jetzt hier so ein bisschen unsere Sicht der Dinge dann halt gezeigt. Vielleicht habt ihr, wohnt ihr, wollte ich gerade sagen, arbeitet ihr in einem Unternehmen, wo das halt durchgängig halt schon implementiert ist. Genau. Vielleicht seht ihr die Vergangenheit da auch ein bisschen anders. Gerade so ein, ich glaube, so ein guter harter Linuxer, der würde sagen, um Gottes Willen, nein, das wurde, die Systeme ungehärtet sind, die uns nicht ans Netz gegangen, das kann ich auch verstehen und ich glaube, auch solche Leute gibt es natürlich, das ist meine Sicht. Genau, und auch wenn ihr Themenvorschläge habt, ne, gebt Bescheid, wenn ihr da in Diskussionen gehen wollt, meldet euch über LinkedIn oder halt über podcast@sva.de. Wir sind, ja, immer bereit für einen, also immer bereit. Wir freuen uns tatsächlich über Gespräche, die in die Richtung gehen und die natürlich unseren Horizont auch erweitern.
Ganz genau. Und wie gesagt, da auch gerne. Gäste sind immer willkommen bei uns im Podcast, damit man sich mal auch austauschen kann. Aber dann würde ich sagen, Volkmar, wäre es das für diese Folge? Hier nochmal der Hinweis, hört beim nächsten Mal rein, also heute in 2 Wochen dann, wenn ihr das hört, oder beziehungsweise Donnerstag in 2 Wochen. Wo wir dann über das Thema SecOps sprechen und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dranbleibt und uns Fragen oder auch Kritik gerne abgebt und da würde ich sagen, an dieser Stelle auf Wiederhören und eine schöne restliche Woche.
Genau, schöne Restwoche, bis bald.
Bis dann, tschüss.